Am Freitag, glaube ich, ist, ne? Jetzt in jedem Fall kommende Woche ist Valentinstag am Freitag. Der Tag der Liebe geht übrigens auch zurück auf irgendeinen heiligen Valentin aus Mittelitalien, fast 2000 Jahre her, der Patron der Liebenden. Und es passt also ganz gut, wenn ich heute mit euch auch über das Thema Liebe sprechen möchte. Vor ein paar Wochen habe ich hier schon zweimal diesen Satz zitiert von Martin Luther. Wir sollen Gott fürchten und lieben. Anfang des Jahres, das ist Martin Luthers Auslegung zu den 10 Geboten, wo er bei jeder Auslegung so anfängt. Wir sollen Gott fürchten und lieben. Wir sollen Gott fürchten und lieben. Anfang Januar ging es mir um den ersten Teil. Wir sollen Gott fürchten. Und mir war es wichtig, so ein bisschen zum Nachdenken anzuregen. Was heißt das eigentlich, Gott fürchten? Es kommt erstaunlich oft in der Bibel vor, auch im Neuen Testament. Achtet mal drauf. Ja, damit ist Ehrfurcht gemeint, das Bewusstsein, dass Gott groß ist und ich eher klein, dass er heilig ist und dass er so in keine unserer Schubladen passt. Und mir ging es darum, so ein bisschen unser Gottesbild herauszufordern. Könnte es sein, dass wir oft Gott als so einen guten Opa total taub im Kopf haben, der irgendwie da irgendwie ist und nett lächelt und ja, was für ein Gottesbild haben wir eigentlich? Und der Satz, wir sollen Gott fürchten und lieben, ist mir immer noch im Ohr. Und jetzt möchte ich heute mal auf den anderen Teil den Akzent setzen, nämlich nicht wir sollen Gott fürchten, sondern wir sollen Gott lieben. Und mal überlegen mit euch gemeinsam, was heißt das eigentlich? Und was könnte das bedeuten? Mache ich irgendwie was falsch hier? Nee, ne? Vom Ton? Ist alles kein Problem, oder? Soll ich was anders machen? Okay. Drei Gedankenschritte. Erster Gedankenschritt, wenn wir in die Bibel aufschlagen, ist Gott lieben das höchste Gebot. Gott lieben ist das höchste Gebot. Es gibt diese Stelle, wo Jesus das so sagt. Und einer von ihnen, die um ihn herum standen, das war ein Pharisäer, ein Lehrer des Gesetzes, versuchte ihn und fragte: Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und das erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Jesus ist im Gespräch mit den Pharisäern und es sind viele Streitgespräche. Sie wollen ihn auf die Probe. Sie wollen ihm auf die Probe stellen, sie wollen ihn irgendwie fangen. Und in den anderen Evangelien wird erzählt, wie auf einmal einer eine ernsthafte Frage stellt, ohne zu versuchen, ihn zu hintergehen. Hier steht zwar auch, versuchte ihn, aber in den anderen Evangelien wird es noch ein bisschen anders gedeutet. Soll ich ein anderes Mikrofon nehmen?
Ja, das wäre, glaube ich, besser. Kannst du es einmal schalten?
So, probieren wir mal, ob das jetzt besser geht. Ist das jetzt besser? Ja, ihr Manager. Ich rede einfach weiter und ihr macht dann. Jesus ist im Gespräch mit einem der Oberen. Und jetzt kommt einer, der anscheinend eine wirkliche Frage hat. Auch wenn hier steht, er versuchte ihn. Aber wie gesagt, in anderen Evangelien wird es ein bisschen anders gewichtet. Er fragt jetzt, welches ist eigentlich das wichtigste aller Gebote? Bei den Juden damals zählte man im Alten Testament 613 Gebote. Und das ist ja eine spannende Frage. Was ist eigentlich das Wichtigste? Was sollen wir unbedingt beachten? Und auch für uns, ich meine, man kann ja mal überlegen, es gibt so viel, was wichtig ist. Ich muss getauft werden und ich muss konfirmiert werden. Ich soll in den Gottesdienst gehen, am besten auch in den Alpha-Kurs und in einen Hauskreis. Ich soll spenden und soll mich engagieren. Und die Preisfrage ist eigentlich, was ist wirklich ganz oben? Was ist am allerwichtigsten? Soll ich auf Demos gehen, in der Bibel lesen? Wie gewichte ich das? Und da zitiert Jesus eben diesen Vers, der steht eigentlich im Alten Testament, im 5. Buch Mose. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Und das ist für Juden eine ganz zentrale Stelle. Das ist das sogenannte Shema Yisrael, das höhere Israel. Das ist so der das Glaubensbekenntnis des israelischen Volkes. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und dann folgt das, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und ganzem Gemüt. Ganz oben steht, auch schon im Alten Testament übrigens, die Liebe zu Gott. An ganz oberster Stelle geht es Gott um die Liebe. It's all about love. Auch schon bei Gott und auch schon im Alten Testament. Und das ist also verrückt, mit Gott zu leben, heißt also in allererster Linie eine Liebesbeziehung. Gott liebt mich und ich liebe ihn. Alles andere ist auch wichtig. Es ist wichtig, in die Kirche zu gehen, es ist wichtig, was zu spenden, es ist wichtig, mitzuarbeiten, es ist wichtig, sich zu engagieren, es ist wichtig, die Stimme für die Schwachen zu erheben, sich in die Gesellschaft einzusetzen. Aber an zentraler Stelle sagt Gott, ich wünsche mir, dass du mich liebst. Und dann als zweites nennt Jesus, und jetzt geh hin und liebe die anderen Menschen. Und es ist ganz interessant, weil wir das oft in der Praxis ein bisschen anders gewichten. Wir sagen oft in der Praxis, in Predigten oder in der Gemeinde, Gott liebt dich und nimmt dich an, so wie du bist. Und jetzt geh hin und liebe die anderen Menschen. Wir springen von der Gottesliebe oft sofort zur Nächstenliebe. Und ich meine, dass Gott uns liebt, ist die Grundlage. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Oder das ist die Liebe Gottes nicht, dass wir ihn zuerst geliebt haben, sondern dass er uns zuerst geliebt hat und hat seinen Sohn für uns gegeben. Gott liebt uns, das ist die Grundlage und das hören wir auch häufig. Aber als Folge daraus kommt noch nicht die Nächstenliebe sofort, jetzt liebe deinen Nächsten, sondern als Folge daraus kommt, und jetzt liebe Gott. Du sollst Gott lieben. Und danach kommt die Nächstenliebe. Und ich möchte jetzt an zwei Bibelstellen noch mir anschauen, was es mit dieser Liebe zu Gott auf sich hat und wie die wachsen kann. Das eine, also das ist quasi jetzt insgesamt der zweite Schritt. Das erste war, Gott lieben ist das höchste Gebot. Zweitens, Jesus fragt, hast du mich lieb? Das bezieht sich auch auf eine Szene. Einige von euch kennen vielleicht diese Szene. Jesus ist auferstanden und hatte sich seinen Jüngern gezeigt. Und dann kommt irgendwann die Essen zusammen und irgendwann nimmt Jesus Petrus, den Chef der Jünger, zur Seite und spricht ihn an. Und es steht ja immer noch was zwischen den beiden. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte so vor Augen habt, aber Petrus war ja der bollerige Chefjünger, der voranging, so eine große Klappe und auch echt viel Engagement. Und dann kam diese Nacht, wo Jesus gefangen genommen wurde. Und Petrus hatte vorher getönt, hat gesagt, ach, ich stehe immer zu dir, egal was kommt, ich bin immer bei dir, auf mich kannst du dich verlassen, kein Problem, ich bin da. Und dann kommt der Moment, Jesus ist gefangen, Petrus läuft hinterher und Petrus ist dann in diesem Hof, in diesem Innenhof und er sieht Jesus gefangen und verspottet und hilflos und ohnmächtig. Und dann fangen die Leute an, Petrus anzusprechen. Na, warst du nicht auch einer von denen? Und dann sackt Petrus das Herz in die Hose und er kriegt richtig Angst. Und dann kommt es aus ihm heraus, nein, ich kenne ihn nicht. Ich bin keiner von ihm. Verflucht soll ich sein, ich war nicht bei ihm. Dreimal verleugnet Petrus, dass er Jesus, seinen Freund, seinen Herrn kennt. Und dann realisiert er, was er getan hat. Und Jesus guckt ihn an und Petrus ist so voller Scham und voller Schuld, dass er wegrennt und weint. Er hat seinen Herrn verleugnet. Und das steht noch zwischen den beiden. Und jetzt irgendwann Petrus, ja, weiß nicht, was macht Jesus jetzt, ne? Würde er ihn ermahnen, würde er ihn vielleicht ausschließen und sagen, du hast versagt, Petrus, sorry, dich kann ich nicht mehr gebrauchen. Oder fragt Jesus nochmal nach seiner Treue. Petrus, ich möchte, dass du jetzt zu einem Römer gehst und ihm dreimal sagst, dass du mich doch kennst und liebst. Und dann kommt der Moment und Jesus nimmt Petrus zur Seite und fragt: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Simon, hast du mich lieb? Liebst du mich? Und es ist, als ob Jesus sagt, das ist das Zentrum. Wenn du mich liebst, dann ist zwischen uns wieder alles gut. Dann wird deine Schuld vergeben. Wenn du mich liebst, zählt alles andere nicht. Dann wirst du mich auch nicht nochmal verleugnen. Liebe ist die Grundlage und auf der Liebe kann alles andere aufgebaut werden. Liebe ist geduldig, Liebe vertraut, Liebe vergibt. Simon, liebst du mich? Dreimal fragt er ihn und beim dritten Mal heißt es, Petrus wird traurig. Ja, Herr, weißt du nicht, dass ich dich liebe? Und dann beauftragt Jesus Petrus und sagt, geh, weide meine Lämmer, kümmere dich um meine Jünger. Du hast eine Aufgabe. Du wirst der Anführer der neu entstehenden Kirche sein. Die Liebe zu mir ist die Grundlage, das Zentrum des Jüngerseins. Daraus wächst der Auftrag, daraus wächst alles Weitere. Ihr Lieben, ich glaube, diese Frage von Jesus ist etwas, was Jesus auch uns fragt. Hast du mich lieb? Jesus schaut auf dich, auf dein Leben, auf das, was du so machst, in der Kirche, aber auch sonst wie. Vielleicht sieht er all dein Engagement, das, was du tust. Vielleicht sieht er auch das, was du falsch machst, wie Petrus. Und er fragt, liebst du mich? Und wisch diese Frage nicht so schnell weg, sondern halte diese Frage einen Moment aus. Vielleicht macht sie dich auch traurig, wie bei Petrus. Kannst du wie Petrus antworten, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe? Vielleicht sagst du auch, ach Herr, vergib mir, aber ich weiß es nicht so richtig. Denke daran, in der Bibel ist Liebe nicht ein Gefühl. Es geht nicht in erster Linie um warme Gefühle, sondern es geht um eine Sache des Willens. Liebe ist eine Entscheidung. Die Entscheidung, den Geliebten an erste Stelle zu setzen. Liebe heißt, du bist mir wichtiger als alles. Na, ich meine, das ist ja jetzt hier am Valentinstag auch so. Ne? Wenn ihr irgendjemandem eine Rose gebt oder sagt, ich liebe dich, heißt das, zumindest sollte es das heißen, du bist mir wichtiger als alles andere oder als andere Dinge. Wenn man heiratet, dann sagt man ja im Grunde dem anderen, du hast jetzt in meinem Leben Priorität. Ne? Priorität vor meinem Beruf, vor meinen Hobbys, vor anderen Dingen. Man kann nicht einfach heiraten und nachher sagen, ach du, ich mache jetzt mein Ding. Ich fahre jetzt in Urlaub oder ich ziehe um oder ich lebe mein Leben einfach weiter. Nein, in dem Moment, wo man zusammen durchs Leben geht, muss man Dinge absprechen und muss man miteinander reden und Dinge abwägen. Natürlich hat jeder noch seine Freiräume, aber die muss man miteinander klären. Liebe heißt, ich will bei dir sein und ordne im Grunde alle anderen Dinge dir unter. Liebe ist eine Prioritätensetzung, eine Lebensentscheidung, auch zu Kindern. Wenn man sagt, zu Kindern, ich liebe dich, heißt das, ich stehe nachts auf, ich kümmere mich um dich, ich kaufe ein Auto, in das du reinpasst, wir fahren in Urlaub, der kindgerecht ist, wir richten unseren Alltag nach dir. Das ist Liebe. Und man merkt, wenn das nicht so ist, dann wird Liebe auf einmal nur zu einer Hülle, zu einer Worthülse. Und so ist das bei Gott auch. Gott sagt zu uns, ich liebe dich, ich opfer alles für dich, ich gebe alles für dich, ich gebe dir sogar meinen Sohn. Der stirbt für dich, vergießt sein Blut für dich, damit du wieder zu mir kommen kannst, damit du leben kannst, damit ich deine Schuld von dir nehme. Er setzt Himmel und Erde in Bewegung, weil er uns liebt. Und jetzt wartet er auf die Antwort und er fragt, hast du mich lieb? Es gibt dieses Kirchenlied, das sich an den Psalm anlehnt, den wir eben gerade gehört haben. Ich will dich lieben, meine Stärke. Vielleicht kann das eine Antwort sein. Ich will dich lieben. Ich versuche dich zu lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Und das hat ja was mit Willen zu tun, mit Kraft. Ich versuche, in deine Nähe zu sein. Ich will Zeit mit dir verbringen. Ich rede mit dir. Ich ordne andere Dinge dir unter. Und deshalb ist es so, dass eben Taten manchmal eine lautere Sprache sprechen als Worte. Dass alleine ich liebe dich, wenn das nicht in Taten umgemünzt wird, ist es wertlos. Und an den Taten, das ist oft das, wofür ich meine Zeit und mein Geld gebe. Also wenn ich dich nicht kennen würde und du würdest mir erzählen, wofür du deine Zeit und dein Geld gibst, kann ich daran erkennen, was du liebst. Ob das Fußball ist oder Segelfliegen oder Tanzen oder Schach, es gibt oder einen bestimmten Menschen, vielleicht auch die Kirchengemeinde, das, wofür wir unsere Zeit ausgeben und uns unser Geld investieren. Das sind die Dinge, wo unser Herz dran hängt. Und Gott sagt, hast du mich lieb? Wir können es in Taten zeigen. Und ich will dich lieben, Jesus, heißt, ich versuche mich an dir zu orientieren. Ich räume dir Priorität ein in meinem Leben. Ich gebe dir Zeit und Geld, wie ich über dich rede, wie ich mich verhalte. Ja, ich will dich lieben. Dritter Gedanke. Die Liebe wächst, wenn ich erlebe, wie Jesus handelt. Es gibt eine ganz schöne Geschichte in der Bibel. Da ist Jesus, da soll Jesus sein in der Mitte, ist Jesus bei einem Pharisäer, Simon, eingeladen zum Essen. Und das ist eine ganz feine Gesellschaft. Jesus hat sich ja auch mit der gehobenen Schicht abgegeben. Und die speisen ganz edel und liegen zu Tisch, wie man das damals gemacht hat. Und dann kommt auf einmal eine Frau. Wahrscheinlich gab es einen Haufen Schaulustiger, irgendwie war das offen, als wir das heute kennen. Und dann nähert sich eine Frau von hinten und dann bricht es aus ihr heraus, die Emotionen überfallen sie, sie fängt an zu weinen, ihre Tränen fallen auf die Füße von Jesus, mit den Haaren wischt sie das weg, dann holt sie ein ganz kostbares Parfümfläschchen und gießt das über die Füße von Jesus und salbt seine Füße. Aus ein ganz tolles Bild für Hingabe, Anbetung, Liebe. Und der Pharisäer Simon, bei dem er zu Gast ist, der ist ganz ärgerlich und sagt, wie Jesus, wie kannst du das über dich ergehen lassen? Das ist doch unanständig. Und diese Frau, weißt du überhaupt, was das ist? Die ist doch stadtbekannt und eigentlich, du darfst dich doch von der nicht anfassen lassen. Und dann sagt Jesus etwas, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Die Liebe dieser Frau zu Jesus ist so groß, weil sie erlebt hat, dass ihr ganz viel vergeben wurde. Sie hat Jesus erlebt, wie er barmherzig ist, wie er ihr vergeben hat, wie er ihr ein neues Leben geschenkt hat, wie er geduldig und liebevoll sie gesehen hat. Wir wissen ja nicht genau, was er getan hat, aber er hat ihr Leben verändert und sie ist so dankbar. Die Liebe wächst, wenn ich sehe, was Jesus tut. Und im Umkehrschluss könnte es sein, dass manchmal die Liebe so klein bleibt, weil wir gar nicht so mitkriegen, was Jesus eigentlich macht. Ich möchte das an einer kleinen Geschichte noch veranschaulichen, die ich mal gehört habe von dem New Yorker Pastor Tim Keller. Also, stell dir vor, es klingelt an deiner Haustür und der Postbote bringt einen Brief. Und du öffnest den Brief und der Brief ist von einem guten Freund. Und dieser gute Freund schreibt ein paar nette Zeilen und dann sagt er irgendwann, ich habe mir erlaubt, deine Schulden zu tilgen. In tiefer Verbundenheit dein so und so, so und so. Ich habe mir erlaubt, deine Schulden zu tilgen. Wie reagierst du? Alles hängt davon ab, was das für Schulden waren. Alles hängt davon ab, was das für eine Summe ist. Ich meine, wenn ihr den Abend vorher nett beim Bier zusammengesessen habt und du hast einfach vergessen, ein Bier zu bezahlen und er hat am Ende das mitgekriegt und hat 4,50 Euro für dich bezahlt, dann wirst du ihm eine WhatsApp schreiben und sagen, vielen Dank, wie cool, nächstes Mal bezahle ich dein Bier. Aber vielleicht ist es ja auch ganz anders. Vielleicht hast du dir ein Haus gekauft, dich hochverschuldet mit einer hohen Hypothek, mit hohen monatlichen Raten, und du bist arbeitslos geworden und das Geld reicht auf einmal nicht mehr. Die Bank meldet sich, sie wollen dir das Haus nehmen. Und jetzt hat es sich rumgesprochen, die Kinder werden in der Schule gehänselt. Dein Partner ist tief enttäuscht, es gibt schon Stress bei euch in der Ehe. Dein ganzes Leben geht den Bach runter. Und jetzt kommt dein Kumpel und bezahlt dir diese Schuld. Dein Freund hat eine große Erbschaft erhalten und du hattest vorsichtig nachgefragt, ob er dir vielleicht finanziell ein bisschen unter die Arme greifen könnte. Und jetzt zahlt er alle deine Schulden. Jetzt ist sein ganzes Erbe weg. Aber das bedeutet für dich, du kannst nochmal ganz von vorne anfangen. Und es hat Auswirkungen auf die Kinder, auf die Ehe, auf alles. Und in diesem Fall schreibst du nicht nur eine WhatsApp, schreibst gar keine WhatsApp, du rufst auch nicht einfach an, sondern du fährst hin und du klingelst und du umarmst ihn wortlos. Es gibt gar keine Worte, die ausdrücken können, was du empfindest. Vielleicht sagst du Danke, vielleicht sagst du, ey Kumpel, ich liebe dich. Ohne dich wäre ich verloren. Vielleicht weinst du auch. Und das ist die Situation dieser Frau, die sich Jesus nähert und die anfängt zu weinen und die seine Füße mit diesem Salböl salbt. Jesus hat ihr alles geschenkt. Jesus hat ihr Leben komplett erneuert. Und das ist es auch, was Liebe weckt. Eine heilige, ehrfürchtige Liebe. Eine ganz tiefe Dankbarkeit für das, was Jesus getan hat. Also, wer Jesus vor Augen hat und wie er alles schenkt, in dem wächst Liebe. Oder eben umgekehrt, könnte es sein, dass wir Jesus oft nicht so vor Augen haben und wir ihn deshalb nicht lieb haben, dass wir deshalb oft gar nicht so denken, ach, Jesus lieben, Die Serie The Chosen, ich weiß nicht, wer die mal geguckt hat oder guckt, ist, finde ich, deshalb auch so wertvoll, weil sie uns hilft, Jesus mal vor Augen zu erleben. Natürlich den Schauspieler nicht. Aber zu merken, wie liebevoll und wie barmherzig und wie gut Jesus ist und wie selbstlos und wie wunderbar. Weil diese Serie Jesus vor Augen malt und Liebe zu Jesus keimt auf. Wenn wir in der Geschichte Bibel, wenn wir in der Bibel Geschichten von ihm lesen, wenn wir Predigten hören, wenn wir seine Schönheit sehen, seine Kraft, seine Wunder, wenn wir diese Anbetungslieder singen, die im Grunde genau das tun, nämlich die Herrlichkeit Jesu in Worte fassen. Das ist nichts Neues, das hat David schon gemacht. Es gibt diesen ganz tollen Psalm, Psalm 18, wo sogar drüber steht, als Gott an David so viele Wunder getan hat und David irgendwann sich zurücklehnt und auf sein Leben zurückguckt, sagt er, herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Ich will dich lieben, meine Stärke. Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Horn meines Heils, mein Schutz. David sagt, ich liebe dich, Herr, denn du hast mir so viel Gutes getan. Und das Lied, was wir eben gesungen haben, von der Güte Gottes, ist genau das Gleiche. Ich liebe dich, Herr, denn du hast mir so viel Gutes getan. Schau auf das, was Gott für dich getan hat. Schau auf Jesus und deine Liebe zu Gott wird wachsen. Als letzten Gedanken, vielleicht als Zusammenfassung, ein paar Sätze von C.S. Lewis, dem großen englischen christlichen Denker, der das nochmal schön, finde ich, auf den Punkt bringt. In seinem Buch Pardon, ich bin Christ, schreibt er, das Gebot, du sollst Gott, den Herrn, deinen Herrn lieben, macht uns oft Kummer. Da wird uns gesagt, wir sollten Gott lieben, aber wir fühlen keine Liebe in uns. Was sollen wir tun? Als Antwort könnten wir wieder sagen, tu so, als würdest du ihn lieben. Wir sollen uns nicht hinsetzen und Gefühle züchten. Wir sollen uns fragen, wenn ich ganz sicher wüsste, dass ich Gott liebe, was würde ich dann tun? Und wenn wir das herausgefunden haben, sollten wir hingehen und es tun. Wenn du keine Gefühle in dir hast, dann tu einfach so. Lebe so, als ob du Gott liebst. Und dann wird Gott auch hin und wieder diese Gefühle schenken. Ihr Lieben, Jesus fragt uns, hast du mich lieb? Und Jesus hat so viel getan. Gottes Liebe ist so groß. Gott hat alles für uns gegeben. Und er wünscht sich so, dass wir ihn zurücklieben. Und diese Liebe zu Gott ist das, was Gott sich am meisten wünscht. Und dann natürlich, dass wir hingehen und andere Leute lieben. Vielleicht sagst du, vielleicht antwortest du heute, ja, Herr, ich will dich lieben. Ich will dich lieben, Jesus. Ich möchte das lernen oder ich möchte so leben, möchte mein Leben so ordnen. Schau auf das, was er für dich getan hat. Und vielleicht sagst du am Valentinstag nicht nur zu einem anderen Menschen, ich liebe dich, sondern vielleicht sagst du, ach Herr, ich liebe dich auch. Amen.